Willkommen zurück zu einem kirchenhistorischen Thema, die Stuttgarter Schulderklärung vom 19. Oktober 1945, die Erklärung der Badischen Synode, der Badischen Landeskirche von 1984 und jetzt die Barmer Erklärung von 1934. Geschichtlich geht es ein bisschen durcheinander, aber das wird sich alles noch klären. Der Wortlaut der Barmer Erklärung von 1934 lautet so: Die Deutsche Evangelische Kirche ist nach den Eingangsworten ihrer Verfassung vom 11. Juli 1933 ein Bund der aus der Reformation erwachsenen, gleichberechtigt nebeneinander stehenden Bekenntniskirchen. Die theologische Voraussetzung der Vereinigung dieser Kirchen ist in Artikel 1 und 2 Absatz 1 der von der Reichsregierung am 14. Juli 1933 anerkannten Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche angegeben. Der Artikel 1 lautet: Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten ist. Hierdurch werden die Vollmachten, deren die Kirche für ihre Sendung bedarf, bestimmt und begrenzt. Und in Artikel 2 heißt es: Die evangelische Landeskirche gliedert sich in Kirchen, Landeskirchen. Wir, die zur Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vereinigten Vertreter lutherischer, reformierter und unierter Kirchen, freier Synoden, Kirchentage und Gemeindekreise, erklären, dass wir gemeinsam auf dem Boden der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der deutschen Bekenntniskirchen stehen. Uns fügt dabei zusammen das Bekenntnis zu dem einen Herrn, der einen heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche. Wir erklären vor der Öffentlichkeit aller evangelischen Kirchen Deutschlands, dass die Gemeinsamkeit dieses Bekenntnisses und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche aufs Schwerste gefährdet ist. Sie ist bedroht durch die in dem ersten Jahr des Bestehens der Deutschen Evangelischen Kirche mehr und mehr sichtbar gewordene Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei, der deutschen Christen und des von ihr getragenen Kirchenregimentes. Diese Bedrohung besteht darin, dass die theologische Voraussetzung, in der die Deutsche Evangelische Kirche vereinigt ist, sowohl seitens der Führer und Sprecher der deutschen Christen als auch seitens des Kirchenregimentes dauernd und grundsätzlich durch fremde Voraussetzungen durchkreuzt und unwirksam gemacht wird. Bei deren Geltung hört die Kirche nach allen bei uns in Kraft stehenden Bekenntnissen auf, Kirche zu sein. Bei deren Geltung wird also auch die Deutsche Evangelische Kirche als Bund der Bekenntniskirchen innerlich unmöglich. Gemeinsam dürfen und müssen wir als Glieder lutherischer, reformierter und unierter Kirchen heute in dieser Sache reden. Gerade weil wir unseren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben wollen, dürfen wir nicht schweigen, da wir glauben, dass uns in einer Zeit gemeinsamer Not und Anfechtung ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt ist. Wir befehlen es Gott, was dies für das Verhältnis der Bekenntniskirchen untereinander bedeuten mag. Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden Irrtümer der deutschen Christen und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu folgenden evangelischen Wahrheiten. Jetzt kommt der eigentliche Wortlaut dieser Barmer Erklärung. Er beginnt immer, um das kurz vorweg zu sagen, mit Zitaten aus der Bibel und den Folgerungen daraus. Und die Erklärung jetzt im Wortlaut. Erstens: Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ein zweites Zitat: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden, spricht Jesus Christus, Johannes Evangelium 10, 1 und 9. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Zweitens, Zitat 1. Korinther 1, Vers 30. Paulus schreibt, durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Zitat Ende. Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürften. Drittens, Zitat Epheserbrief, Kapitel 4. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Zitat Ende. Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern und Schwestern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung, mitten in der Welt der Sünde, als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen. Viertens, Zitat aus dem Matthäusevangelium Kapitel 20. Christus spricht, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Zitat Ende. Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen. Fünftens, Zitat 1. Petrusbrief, Kapitel 2, fürchtet Gott, ehrt den König. Zitat Ende. Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Ordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Sechstens, Zitat Matthäus 28 und 2. Timotheus. Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und Gottes Wort ist nicht gebunden. Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen. Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, dass sie in der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche theologische Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der Bekenntniskirchen sieht. Sie fordert alle, die sich ihrer Erklärung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen dieser theologischen Erkenntnisse eingedenk zu sein. Sie bittet alle, die es angeht, in die Einheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren. Verbum Dei manet in aeternum. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Ende des Wortlautes der Barmer Erklärung. Das waren wahrhaftige Worte und das schon 1934. In St. Georgen, die Stadt, in der ich, Ewald Förster, der hier spricht, aufgewachsen bin, konfirmiert wurde und das Abitur gemacht habe, tobte ein jahrelanger Konflikt zwischen Vertretern der bekennenden Kirche und einem deutsch-christlichen Pfarrer. Vertreter der bekennenden Kirche waren Vikare, unter anderem Karl Wörner und Willy Ochs. Vertreter der deutschen Christen war der amtierende Pfarrer Kurt Robert Thieringer. Er trat früh in die NSDAP ein. Im Oktober 1933 wechselte er von Buchenberg auf die Pfarrstelle in St. Georgen im Kirchenbezirk Hornberg, den er auch als deutsche Christ Kreichs Bezirksleiter vertrat. Thieringer war ein überzeugter Nationalsozialist und gefestigter deutscher Christ. In seinem Buch »Möge Gott unserer Kirche helfen« dokumentierte Rolf Ulrich Kunze den Kirchenkampf in St. Georgen im Schwarzwald. Er tobte dort so heftig, dass ihm kein anderer in einer badischen Kirchengemeinde das Wasser reichen kann. Ich habe davon nichts mitbekommen während meiner intensiven Jahre in der Kirchengemeinde St. Georgen, sei es drum. Ich komme zurück zu der Überlegung, dass den Kirchenmännern, die die Stuttgarter Schulderklärung verfassten, die Barmer Erklärung von 1934 als Vorlage hätte dienen können. Mit meinen eigenen Worten hätte die Erklärung dann folgenden Wortlaut: Auf der Grundlage der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 bekennen wir uns schuldig. Erstens. Wir bekennen uns schuldig, Jesus Christus als das eine und alleinige Wort Gottes verraten zu haben und den Worten eines selbsternannten Führers verfallen sind. Zweitens. Wir bekennen uns schuldig, dass wir vom Weg des Christus abgewichen sind und damit den Weg zu ungeheuren Verbrechen geebnet haben. Drittens. Wir bekennen uns schuldig, unseren Gottesdienstbesuchern das klare und richtungsweisende Predigtwort schuldig geblieben zu sein. Viertens. Wir bekennen uns schuldig, dass wir unserem Hirtenamt nicht gerecht geworden sind. Wir haben die verirrte Herde sich selbst überlassen. Fünftens. Den zerstörerischen Geist des Nationalsozialismus nicht erkannt und öffentlich gebrandmarkt zu haben. Sechstens. Wir bekennen uns schuldig, nicht genug geglaubt und geliebt, gehofft und gebetet zu haben. Das wäre so mein Text, mein Bekenntnis gewesen. Es ist ja immer eine Frage der Zeit, ob man in seiner Zeit, in der man gerade ist, zu solchen Worten, inneren Haltungen in der Lage ist. Das mit der Schuld und dem Schuldeingeständnis, das in ein öffentliches Bekenntnis führt, ist nicht einfach. Ich weiß das. Als Verantwortlicher hat man aber immer mehr zu sagen als nur etwas zu sich selbst. Es gilt, für das Ganze zu sprechen. Und es gilt, etwas zu wagen, mutig zu sein. Das ist es, was es heute wieder braucht. Einen fröhlichen Mut und ein, wo auch immer nötig, aufrechter Ungehorsam. Im Namen Gottes, versteht sich. Ja, das waren jetzt mal meine Gedanken zur Stuttgarter Schulderklärung und zum Barmer Bekenntnis und zu der zweiten Erklärung nach der Rheinischen Synode der Badischen Landeskirche zum Verhältnis Juden und Christen. Ich möchte betonen, dass es ja auch einen Arbeitskreis Juden-Christen gibt in der Badischen Landeskirche und dass da ganz viel Arbeit auch für das Verständnis getan wurde und getan wird. Ab morgen kümmere ich mich um das Gebet Jesu in seiner aramäischen Urfassung. Ich sehe das auch als einen Beitrag zum Verhältnis von Juden Christen, einem vertiefenden und vertieften Verständnis dessen, was an Reichtum im Judentum auch für Christen und die Kirche grundgelegt ist. Bis morgen also und bleibt behütet.